Das musste ich auch lernen. Ich habe auch immer gedacht, egoistisch wie ich war, oder ein Ego, mein Ego war auch sehr groß damals, dass man mit 25 Horseman ist, und da ist man nicht. Man braucht Jahrzehnte dafür, und man lernt auch heute noch, ich lerne so viel dazu von anderen Leuten oder durch meine eigenen Pferde, weil ich in meinem Leben sehr viel Fehler gemacht habe. Und durch meine Fehler habe ich gelernt. Aber
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch. Ich sitze zusammen mit Uwe Röschmann. Hi Uwe.
Hi Linda.
Schön, dass du im Lande bist.
Ab und zu, ja. Ja. Viermal im Jahr.
Viermal im Jahr. Du wohnst mittlerweile in Texas?
Ja, seit 21 Jahren.
Tja, und bist auch amerikanischer Staatsbürger?
Ich bin nur noch amerikanischer Staatsbürger. Ich habe meine deutsche Staatsbürgerschaft abgegeben vor 7 Jahren.
Okay, ja, sehr schön. Dann fangen wir doch einfach mal, vielleicht können wir kurz die Brücke schlagen. Meine Eltern kennt man ja schon. Du hast vorhin erzählt, du warst mal ganz früher bei uns am Hof.
Ich habe mal ein Paint von deinem Vater gekauft. Das war 1900, Ende der 80er Jahre.
Ja, genau. Also früher waren wir ein großer Handelsstall. Deswegen waren viele Leute immer bei uns.
Das ist wohl wahr. Ihr habt ja nur einiges verkauft. Oder ja. wahrscheinlich mit die Ersten, die überhaupt diese Szene im Großen aufgebaut haben. Von der Quarterhorse-Zucht. Verkaufspferde aus USA importiert, etc., etc., etc.
Das stimmt. Ja, dann erzähl doch mal, wie kam es dazu, dass du angefangen hast zu reiten und wann?
Angefangen zu reiten habe ich als Kind, wie die meisten auch auf dem Ponyhof, ein bisschen klassisch geritten, habe es ausprobiert, habe da wirklich nie Spaß dran gehabt, habe mir irgendwann mein erstes Pony gekauft. Oder nicht Pony, das erste Pferd. Beim alten Pferdehändler Bellmann in der Lüneburger Heide. Und so hat sich das einfach entwickelt, aus dem Freizeitreiten heraus, aber immer in Tendenz. Wir sind alle groß geworden, ich bin auch ganz ehrlich, für mich war John Wayne auch immer eine wichtige Sache als Kind.
Ja.
Weil ich habe Filme geguckt, das war so der einzige Bereich, den wir als Kinder zu Hause sehen durften, war John Wayne. Der kam alle Vierteljahr mal im Fernsehen, abends 7:45, ich glaube auf dem ZDF oder irgendwas, und das durften wir halt sehen. Und für mich war das halt immer so das Maß, der Fuchs mit 4 weißen Beinen, großer weißer Laterne, und war halt immer toll. Und so hat sich das Ganze eigentlich aus dem Kindertraum irgendwo entwickelt.
Also hast du als Kind schon Feuer gefangen, was das Westernreiten angeht?
Ja, und dann kam natürlich noch dazu, dass ich Familie in den USA habe. Die leben in Wisconsin, Arkansas. Und ich bin 1979 das erste Mal alleine nach USA geflogen. Da war ich auch noch im Pub. Und habe mich dann halt da drüben interessiert, wobei in Wisconsin zu der Zeit, wo ich da war, gab es eigentlich nur Araber-Turniere, aber Western-Turniere.
Mhm.
Und da bin ich dann halt, da habe ich viel Zeit verbracht, habe mir viele Sachen angeschaut, ausprobiert, was ich gesehen habe, auch gefragt. Weil da habe ich schon das erste Mal festgestellt, wer fragt, kriegt auch eine Antwort. Und die meisten Amerikaner waren da sehr, sehr positiv in der Richtung. Wenn du da hingegangen bist, haben sie dir immer eine vernünftige Antwort gegeben oder dir auch geholfen, wenn du irgendwas machen wolltest, oder haben dich eingeladen. Das war eigentlich immer eine sehr positive Geschichte. Und von 1978, 79 bin ich eigentlich jedes Jahr Minimum 8 Wochen in den USA gewesen.
Das ist ja schon...
Meine Eltern haben mir das möglich gemacht, dass ich halt immer eine Woche vor den Sommerferien und eine Woche nach den Sommerferien drüben bleiben konnte, habe also immer 2 Monate bei meiner Familie, sprich Tanten, in den USA gelebt.
Ach, das ist natürlich super.
Und dadurch habe ich halt viel aus der Szene schon sehr, sehr früh gesehen. Viele Sachen habe ich auch noch nicht verstanden. Und früher war die Szene in den USA, ich sag mal in den 80er Jahren, nicht vergleichbar mit dem, was sie heute ist.
Mhm.
Vom Horsemanship, von Technik, wenn man von Technik reden will. Die ganze Welt hat sich ja in den letzten 30 Jahren auch extrem oder 40 Jahren so extrem verändert, sportmäßig, dass das heute gar nicht mehr vergleichbar ist, was vor... ich sag mal, vor 30 Jahren passiert ist.
Ja, heute ist es ja eine richtige Industrie. Und das noch unterteilt, selbst im Westernbereich, verschiedene Kategorien wie Reining, Cutting, Allround.
Ja, das ist eine Riesenindustrie. Und man muss halt auch, viele sehen den Teil der Jungpferdeindustrie auch nicht, weil es gibt viele Bekannte aus meinem Kreis zum Beispiel, die trainieren nur Babys. Das machen wir zum Teil auch. Wir trainieren auch sehr junge Pferde. Wir kriegen zum Beispiel, wir haben einen jährlichen Kindergarten, da kriege ich jedes Jahr 14 Stück. Das sind Absetzer, die kommen von der Weide, werden abgesetzt, die kommen zu uns, bleiben 6 Wochen bei uns, lernen 6 Wochen lang Hufe geben, anbinden, Halfter drauf, Halfter drunter, auf die Wiese bringen, dass man sie auch abholen kann wieder auf der Wiese, ohne dass sie dann in Panik weggeraten. Also alles mit sehr viel Horsemanship und mit sehr viel Zeit. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr großer Markt in den USA, wo viele Trainer ihre Pferde zu Jungpferdetrainern geben, die sehr, sehr erfahren und sehr, sehr gut sind, die gar nicht auf dem Markt bekannt sind für die breite Masse. Und in Europa schon sehr, sehr wenig.
Ist das denn dann vielleicht die Intention, früh genug das Talent zu entdecken, bevor es das Pferd auf dem Markt ist?
A, das. Und B, nehmen sich die Leute wesentlich mehr Zeit wie die Trainer als solches, weil sie einfach mehr Zeit haben. Sie sind spezialisiert darauf, ein Pferd mental und körperlich darauf vorzubereiten, zum Trainer zu gehen. Das ist ein sehr großer Markt, der hier noch nicht so geschaffen ist.
Genau, das Cold Starting Program nennen das viele.
Ja,
oder?
Das ist einfach eine Welt, die es hier nicht in dem Maße gibt, weil viele Leute wollen einfach ihre Pferde selbst anreiten. Für mich gibt es keine dümmere Aussage, da bin ich auch ganz ehrlich, da werden jetzt vielleicht viele ein bisschen böse sein. Wenn zu mir ein Kunde kommt, der nicht reiten kann und bringt ein junges Pferd und sagt mir, er möchte sein Pferd mit ihm zusammen ausbilden und lernen, sage ich, geh woanders hin. Weil es funktioniert nicht. Es hat noch nie funktioniert und wird auch nie funktionieren. Außer, man nimmt sich 18 Jahre Zeit. Und dann nach 18 Jahren hat es vielleicht geklappt. Man kann dem Pferd aber mit vernünftigen Trainern und Jungtrainern, es gibt auch sehr, sehr gute Jungtrainer, die eine gute Basic schaffen können, die ich auch selbst ausgebildet habe. Junge Leute, die gibt es auch in Deutschland, die sind in der Lage, diese Basic zu schaffen. Weil viele unterschätzen einfach, was eigentlich so wichtig ist, dieses ABC, diese Kindergartengeschichte, sprich Vorschule, Hauptschule oder Gymnasium oder wie man es auch nennen will, wirklich durchzuarbeiten. Und die meisten Leute haben nie gelernt, in der Reitszene ein System zu haben. Und das auch wirklich durchzuziehen.
Ja, das, man sagt ja, dass Pferde nichts vergessen, genauso im Negativen. Wenn die Pferde einmal das Falsche lernen oder eine Negativerfahrung beim Anreiten haben, ist das ja wirklich schwer, dann rauszubekommen.
Ne? Naja, es gibt ja verschiedene Arten von Schwierigkeiten. Es gibt einmal, da haben wir vorhin schon mal ganz kurz dran drüber gesprochen, diese Habits, dass ich im Prinzip ein Pferd was beibringen kann, was grundsätzlich erstmal falsch ist, da gebe ich dir natürlich recht. Dann gibt es noch Leute, die sind einfach zu hart, die haben kein Timing, keine Erfahrung. Und dann gibt es leider, die gibt es auch, die Leute, die einfach brutal sind und ohne Verstand arbeiten. Die ich grundsätzlich verabscheue und auch da immer mein, wenn ich sowas sehe, auch mein Maß dazu anlege.
Andersrum gibt es natürlich auch gerade die Privatleute, die selber probieren und nicht klar kommunizieren, dass das Pferd das Falsche lernt, sprich ein bisschen, dominant will ich jetzt nicht sagen, aber dass sie natürlich lernen, dass sie die Führung haben, anstatt die Person. Das ist ja auch bei einem jungen Pferd, wenn die einmal respektlos werden oder so und dann muss man sie leider mal hauen. Das sieht dann immer blöd aus, aber wenn mich das Jungpferd über den Haufen läuft, weil es gelernt hat, dass es geht, dann muss man es halt auch wieder umtrainieren. Ne?
Das ist richtig. Da ist ja der Punkt, wovon ich rede. Und da gibt es ja natürlich jetzt auch noch einen ganz neuen Markt, da bin ich jetzt auch mal ein bisschen böse mit vielen Trainern hier. Da haben die Kunden solche Pferde, haben Fehler gemacht. Und das größte Problem in unserer Reiterwelt ist heute, glaube ich, Kontrollverlust. Bei den meisten Amateuren. Vom Kontrollverlust, weil sie nie gelernt haben, jetzt komme ich wieder zurück auf die Basic, nie gelernt haben, eine Basic zu haben und zu erkennen, wo sie Kontrolle erreichen können oder wo sie Kontrolle verlieren. Dann gehen sie zum Trainer. Der Trainer redet heute den Kunden ein, dass er vor seinem Pferd Angst haben muss, um das Pferd für die nächsten 10 Monate zu behalten. Das ist auch der falsche Weg. Da gibt es leider sehr, sehr viele von.
Die dann ein Pferd zum Problempferd machen, was vielleicht gar keins ist, meinst du das?
Das habe ich schon oft gesehen. Ich bin auf Höfe gekommen, wo eine Kundin uns ein Pferd gegeben hat und ein Freund von mir, der auch ein sehr guter Trainer ist, der hat gesagt, du helf mir mal, steig da mal drauf, reite den schon mal warm für mich. Und der ist da einfach in die Halle reingegangen, den Schritt, Trab, Galopp und alles gut. Und dann merkte ich schon, dass die Besitzerin von dem Pferd sehr, sehr komisch drauf war. Jetzt nicht wegen ihm als solches, dass er das Pferd geritten hat, sondern dass das Pferd galoppiert hat. Die hat das Pferd 1,5 Jahre im Training gehabt, hat das Pferd noch nie einmal galoppiert, weil ihr gesagt worden ist, dieses Pferd hat noch keine Balance. Und der hat dieses Pferd nach einer Viertelstunde auf dem Zirkel in Schritt, Trab und Galopp gearbeitet.
Gut, dass er es nicht wusste.
Nee, wir haben es alle nicht gewusst. Dummerweise war der Trainer, denn, der das Pferd trainiert, auch noch da und hat dann auch ja, falsch reagiert in dem Moment mit seiner Kundin. Dir gibt es leider einen ganz großen Markt von mittlerweile, habe ich festgestellt.
Wie meinst du das?
Dass da ein Markt ist, wo Leute, Jungtrainer, viele Jungtrainer, aus welchen Gründen auch immer, vom Verlust der Kunden, Verlust des Geldes, Trainings, was auch immer, den Leuten was einsuggestieren, was nicht richtig ist. Was damit zu tun hat, weil die gesunde Basis, Horsemanship-Basis fehlt da einfach. Hm. Dass wirklich jemand wirklich ein System von A bis Z durcharbeitet. Ich sage immer zu meinen Kunden, eine Basic, wenn wir jetzt einfach mal ein Maß nehmen, ist 10 Meter lang, einfach als Maß jetzt. Mhm. Die Technik, maybe anderthalb. Mhm. Weil wenn ich ein gut trainiertes Pferd habe, was vorne am Gebiss loslässt, etc., etc., und habe das wirklich vorbereitet bekommen, kann ich eine Technik, egal in welche Richtung gehen. Klar, es gibt natürlich Pferde, die brauchen für bestimmte Sachen jetzt im Rinderbereich Talent, aber grundsätzlich kann ich dieses Pferd, ich habe es bewiesen, ich habe von meiner Frau, das ist eine Araberstute, Vollblut-Araber, die habe ich im Cutting ausgebildet, sehr erfolgreich. Die reitet auch heute Championships in der Dressur mit, in der klassischen Dressur. Hm. Also das geht. Man muss natürlich Pferde haben, die da auch für Talent haben. Aber dieses Pferd hat von vornherein eine gesunde Basis gehabt und dieses Pferd hat gelernt, tief mit dem Kopf zu arbeiten, was für einen Araber ja nicht gerecht ist, angeblich. Aber es kann auch mit großer Aufrichtung geritten werden. Hm. Weil es gelernt hat, nicht die Hand zu benutzen, sondern die Hand zu lesen. Da fängt die Kunst für mich an. Mhm. Da werden die größten Fehler gemacht.
Ja. Ja, da kommen wir auf jeden Fall im zweiten Teil noch mehr zu. Wie bist du denn da nach der Schule? Hast du eine andere Ausbildung gemacht oder bist du gleich bei den Pferden?
Solartechnik habe ich gemacht.
Ach, damals? Das ist ja schon ein paar Jahre her, oder?
Das ist schon ein paar Jahre her. Und an dem Tag, wo ich das bestanden habe, habe ich dann meinem Vater gesagt, so, und jetzt mache ich wieder Pferde.
Okay.
Fand er auch nicht so gut. Aber ist egal. Das ist eine andere Geschichte. Für mich war immer, meine DNA war für mich immer irgendwas mit Tieren zu machen. Da hatte ich immer Spaß dran und habe das auch immer gesucht. Habe dann damals Leute wie Dieter Trapp kennengelernt. Das war einer mit der ersten, der damals aus USA mit Jean-Claude. Jean-Claude habe ich kennengelernt damals, so die ersten Jahre. Da gab es Leute wie Randy Phillips. Kai Wienrich war für mich ein Hero damals.
Da reden wir jetzt so von den 80ern, oder?
80er Jahre,
ja. Ja, genau.
Dann bin ich irgendwann durch bestimmte Leute beim Peter Kreinberg gelandet, dem ich sehr viel zu verdanken habe. Der hatte damals, kurz davor ist er nach Wagenhof gekommen. Vorher waren sie, glaube ich, in Goating Cliff in Föhr. Und der hat mich dann mal in eine Richtung gebracht, von der ich vorher noch nichts gehört habe, nämlich von dieser Basic-Geschichte, dass es eigentlich wirklich das A und O ist, überhaupt erstmal eine Basis zu finden. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, jetzt fängst du an, mich zu kopieren, jetzt geh nach USA und lern was. Mhm. Weil man sollte grundsätzlich keinen kopieren, man sollte eine Basis lernen und dann muss man auf den Markt gehen und lernen, seine eigene Basis zu finden. Weil jeder, ob jetzt körperlich, geistig, wie auch intellektmäßig, anders ist es ganz klar und jeder muss seinen eigenen Weg finden und auch seine Basic. Und da hat er mir sehr geholfen, da bin ich auch heute noch sehr dankbar drum. Pete war für mich immer einer der besten Horse Mans, die wir hatten, da gab es Leute wie Reinhold Bartmann, Kai gab es damals, zu denen wir natürlich damals alle sehr hoch aufgeschaut haben. Und dann bin ich nach USA gegangen, 86, wollte ein Jahr bleiben, bin dann 92 wiedergekommen.
Ui.
Ja, das hat sich dann so ein bisschen verändert.
Und hast du da dann den ersten Kontakt zum Cutting-Reiten bekommen?
Auch, ja, da habe ich dann über bestimmte Leute, da gab es Leute wie Ronnie Hutchins, den habe ich kennengelernt, dann aber Gott sei Dank auch noch viele andere. Weil ich muss sagen, in den Jahren, ich war bei sehr vielen Reitern, sehr erfolgreichen Reitern, eigentlich den besten der Welt und habe leider feststellen müssen, dass überwiegend Sachen gemacht worden sind, wo ich keinen Spaß dran hatte. Mhm. Und habe dann aber wirklich die guten Leute gefunden, wo ich dann auch von meiner Einstellung her oder von meiner Philosophie gut mit klargekommen bin. Ich habe festgestellt, dass es damals schon sehr viele Techniker gab und wenige Horsemen. Mhm. Und das ist auch leider heute auch in den USA noch so, dass die meisten Leute Techniker sind.
Das ist lustig, weil genau den Begriff benutze ich auch. Dass dort, also Techniker sind für mich die Leute, die einen schnellen Erfolg wollen, in der Regel eine ähnliche Technik auf jedes Pferd bauen, zum Teil auch sehr erfolgreich sind. wo aber auch viele Pferde durchs System fallen, weil sie dieser Technik nicht gerecht werden. Weil in der Regel ja recht viel mit Druck gearbeitet wird.
Ja, das ist natürlich in den USA noch wesentlich extremer, weil die guten Leute, sage ich mal, die Techniker sind und auch erfolgreich sind. Das kann man ihnen auch nicht absprechen. Das sind zum Teil Futurity Champions. Die kriegen jedes Jahr zwischen, ich sage jetzt einfach mal Zahlen, zwischen 20 bis 60 Pferde, Zweijährige oder Dreijährige, zum Ausprobieren, um zu sehen, was das Beste ist. Und wir haben eine Rasse, die sich sehr gut belasten lässt, mental wie körperlich. Wahrscheinlich ist das die Rasse, die man am meisten so beeindrucken kann. Man könnte nie einen Araber so beeindrucken, wie man Cordaus beeindrucken kann.
Also sehr willing to please, nennen die Amis das ja, ne? Die sagen ja fast noch Danke, wenn du anpackst.
Die sind noch sehr dankbar, wenn man ihnen auch in den Hintern tritt, auf Deutsch gesagt.
Ja.
Das ist leider das Traurige daran. Aber wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Horsemen oder auch Frauen in dem Bereich, die super erfolgreich sind. Aber es gibt halt auch viele Leute, die wir gar nicht kennen.
Mhm.
Und das lernt man dann auch erst wirklich kennen, wenn man in den USA mit diesen Leuten zusammenarbeitet. Da gibt es, wie gesagt, ich war sehr oft enttäuscht von den Leuten, wo ich immer gedacht habe, das sind so die großen Heroes.
Mhm.
Das ist eigentlich nur eine große Stallung gewesen, wo jedes Pferd nach einer Eieruhr 20 Minuten geritten worden ist. Und die Besten haben es überlebt und die Guten sind einfach hinten runtergefahren.
Hm. Ja.
Das ist halt immer, wie du schon eben sagtest, die passen entweder ins System oder sie passen nicht rein.
Ja, schnelllebige Industrie in den USA. Ne?
Also naja, nicht nur in den USA, hier ist es ja auch nicht anders.
Hm. Ich habe dich natürlich ein bisschen gestalkt und ich habe keinen Hashtag bei dir gefunden, aber ich habe den Hashtag Refined Horseman gefunden.
Ja.
Was bedeutet das?
Refined Horseman ist im Prinzip, das ist das, was ich auf meinen Kursen darstelle. Es gibt einmal Rushman Cutting Horses in den USA und dann gibt es den Refined Horseman, den ich benutze hier in Europa, um Horsemanship-Kurse im Bereich fokussierter Arbeiten mit Tieren, sprich in dem Falle mit Pferden, aber auch mit Rindern. Am Rind ist es sehr einfach, fokussiert zu arbeiten, weil das Imaginäre fällt den Leuten sehr viel schwerer als eine Sache, mit der sie arbeiten können. Sprich in dem Fall ein Rind oder eine Cuttingmaschine. Da merkt man sehr schnell, wenn die Cuttingmaschine anhält und der kann nicht anhalten, wissen wir, wo das Problem ist.
Mhm.
Sehr deutlich.
Deutlicher Spiegel quasi.
Die imaginäre Geschichte ist halt, jetzt nehme ich mal einen Reiningssport, der galoppiert die lange Seite runter und sagt, ho, da fängt das erste Problem an, wenn du denen sagst, so, da vorne stelle ich jetzt zwei Pylonen hin, du hast einen langen Zügel und du kommst durch die Mitte der Arena galoppiert und sollst am langen Zügel im schnellen Galopp zwischen diesen beiden Pylonen anhalten, versagen die meisten. Das heißt nicht, dass er nicht stoppen kann, nur er hat nie gelernt, das zu fokussieren. Für mich ist Fokus, wir werden geboren mit Fokus, so lernen. Unser ganzes Leben besteht auf Fokus. Wir haben als Kinder gelernt, uns die Jacke zuzumachen, die Schuhe anzuziehen etc. Und dieses Habit ist über Jahre kreiert worden. Nur komischerweise wird es im Pferdesport oder im Freizeit-Pferdesport nicht bewusst dargestellt. Es wird immer schnell dieses Gefühl, ich fühle was. Fokus kreiert für Gefühl, nicht umgekehrt.
Hm.
Für mich ist es immer Fokus, oder nehmen wir es einfach als Ball, wenn ich jemanden anschaue, dann kann ich da hinfassen und lerne durch meinen Fokus, wie schnell kann ich da hinfassen, bevor ich ihn berühre.
Mhm.
Genauso ist es für mich, wenn ich mit einem Pferd arbeite. Wenn mein Fokus, ich sage als bestes Beispiel immer die Zirkelarbeit. Ich trainiere meine Pferde nicht, sondern ich trainiere den Zirkel.
Mhm.
Wie es zum Beispiel bei meinen jungen Pferden, die ersten 14 Tage werden die von mir auf den Zirkel geschickt, nach der Bodenarbeit, aus dem Raumpen etc. etc. fange ich an, diese Pferde erstmal dahin zu kriegen, dass sie mich lesen können. Das heißt, ich arbeite im Zirkel.
Mhm.
Durch meine Körperspannung, das ist ja für mich die Epitome beim Reiten, dass das Pferd irgendwann in der Lage ist, meine Körperspannung zu lesen. Entschuldigung, das ist für mich der innere Fokus, der dadurch geprägt wird, dass ich einen äußeren Fokus, sprich in dem Falle auf den Zirkel schaue, und nur diesen Zirkel korrigieren, nicht mein Gefühl, dieses Pferd, sondern den Zirkel. Dadurch wird dieses Pferd irgendwann, das setzt natürlich voraus sehr viel Disziplin, dass ich immer diese gleiche Linie habe. Viele von meinen Kunden, die bei mir waren, kommen in der Halle und sagen, boah, das ist ja ein super Zirkel, da ist ein Viertelmeter tief und jeder kann ihn sehen. Ich sage, das ist der erste Reiter, der in die Halle kommt, der gibt diesen Zirkel vor und danach werden diese Pferde dann gearbeitet, die Jungpferde. einfach. Und dann lerne ich halt durch meine Körpersprache das in mein Pferd einzubauen. Das Pferd fängt an, sich zu relaxen, weil es verstanden hat, diesen Zirkel zu laufen. Darauf kann ich im Prinzip alles aufbauen. Mhm. Nur wenn ich keinen Fokus habe und ziehe mal, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen links am Zügel, ein bisschen rechts, das Pferd balanciert sich nun mal über Kopf und Hals aus und wird dann auf meine Hände reagieren, anstatt sie zu lesen. Mhm. Das sind so Sachen, die im Refined Horseman, die ich versuche im Refined Horseman besser darzustellen für die Leute. Mhm. Mehr im Basic-Bereich rein, aber mehr im visuellen, sprich Fokus-Bereich. Mhm. Da habe ich in den USA von den besten Leuten gelernt und letztendlich ist es immer da, jeder benutzt vielleicht andere Worte dafür, aber grundsätzlich geht es um Fokusarbeit. Wie sage ich immer so schön, wenn du so reitest, wenn du so Auto fahren würdest, wie du reitest, würdest du noch nicht mal vom Parkplatz kommen.
Ja, genau.
Und da sind viele bei.
Ja, man sagt ja, dass im Positiven wie im Negativen, dass Pferde die Bilder an deinem Kopf sehen, übertrieben gesagt.
Deine Körperspannung lesen.
Genau, ja, weil wenn du das richtige Bild im Kopf hast, ich meine, der Klassiker ist ja, das Pferd auf X bricht aus und die schlagen gefühlt in die Wand ein. Wo gucken die meisten Reiter hin? In die Wand. In dem Moment, wo das Pferd ausbricht, gucken die meisten Amateurreiter genau dahin, wo sie nicht einschlagen wollen.
Ne? Das da ist jetzt ja aber das, was ich auch sage, das ist halt, da haben wir vorhin schon mal kurz drüber unterhalten, ist der Kontrollverlust. Mhm. Die größte Panik, die wir alle haben in unserem ganzen Leben, ist ein Kontrollverlust. Fängt an, fährst Auto, fährst über die Autobahn, willst abfahren, trittst auf die Bremse und für eine Sekunde kommt nichts. Mhm. Das ist ein Kontrollverlust. Mhm. Der normale Mensch bringt sein Auto in die Werkstatt. Warum machen sie es beim Pferd nicht?
Das Pferd zum Trainer bringen, wenn es Probleme gibt. Oder einen Trainer aufsuchen.
Sagen ja, man mal muss so, das Pferd, ne, nicht in Training geben. Man kann aber durch den Trainer vielleicht lernen, warum dieser Kontrollverlust entstanden ist. Wir reden ja nicht von der Maschine in dem Falle. Weil für mich ist, wenn ich nicht in der Lage bin, ins Gehirn vom Pferd reinzukommen, bin ich nicht in der Lage, ein Pferd zu trainieren. Mhm. Für mich findet alles als erstes im Kopf beim Pferd statt, im Gehirn. Hm. Und wenn das Pferd nicht in der Lage ist, meine Körperspannung, meinen Fokus zu lesen, werde ich immer Konterreaktionen kriegen, die meistens Festigkeiten beinhalten, dass das Pferd den Kopf hochreißt oder sich fest auf die Hand macht, etc., etc., etc. Da gibt es in jeder Richtung, ob ich jetzt Trail reite, Reining reite, Cutting reite, man sieht es immer wieder, wo die Fehler sind. Man sieht es eigentlich am deutlichsten, die wollen nach links ziehen, schnell mit der Hand nach links rüber und das Pferd verwirft sich nach rechts. Mhm. Das heißt, die Hand war viel zu schnell für das Gehirn vom Pferd. Mhm. Das heißt, das Pferd ist nicht auf das System des Reiters eingestellt, weil das Pferd nicht gelernt hat zu lesen, sondern reagiert auf die Hand. Mhm. Da kann man natürlich noch ein bisschen härter ziehen, dann klappt es irgendwann. Ist das die Philosophie? Nein.
Ja, da hat es das Pferd ja immer noch nicht verstanden. Ne?
Das ist der Punkt.
Ne? Also, es funktioniert zwar dann, aber halt nicht nachhaltig. Ne? Genau. Ja, dann warst du in Deutschland dann Trainer eine Zeit lang?
Ich habe jahrelang in Deutschland trainiert, wie ich damals wiedergekommen bin, 92, habe ich in Langenrehm Hof gehabt. Von da aus sind wir dann gleich in Oxbow Stables gegangen. Das war, glaube ich, einer der größten Non-Pro-Ställe in ganz Europa mit, wurde uns mal irgendwann gesagt. Also wir haben teilweise 70, 80 Schüler, wir sind teilweise... Leute wie Uli Fey kann sich da vielleicht dran erinnern, auf dem Bremer Turnier sind wir mit 30, 40 Pferden angekommen. Zu der Zeit, in den 90ern war das natürlich, die haben uns teilweise Stallzelte dahingestellt, nur für uns. Und wir haben damals wirklich von Halter über Pleasure, über Reining, Cutting, wir haben alles gemacht. Mhm. Wir haben alles, den ganzen Markt im Prinzip, das war auch mein Ziel, wie ich damals nach den USA gegangen bin. Ich wollte alles mal gemacht haben, weil man kann nur über irgendwas mitreden, wenn man es auch wirklich mal trainiert hat oder mit sehr guten Leuten zusammengearbeitet. Das habe ich auch oft gemacht. Ich habe Pleasure, ich war beim Haldermann, ich habe alles mitgemacht, um mal zu sehen, wie das funktioniert. Mhm. Dann habe ich mich irgendwann für eine Richtung entschieden und für mich war halt, jetzt gehe ich wieder zurück auf meine Jugendwelt oder Kinderwelt, für mich war das Cowboy-Dasein schon, für mich ist die Epidemie schon irgendwo ein Cowboy zu sein. Der Sport lebt von seiner Geschichte. Ich habe ein Problem damit, wenn heute Leute in der Halle reingehen mit einer Baseballmütze. Das ist
anstatt mit Hut, oder was meinst du?
Ja, es ist einfach, es ist eine Tradition, die bei uns im Cutting-Sport sehr, sehr extrem ist. Mhm.
Da darf man, glaube ich, gar nicht ohne Hut.
Man darf ohne Hut oder langärmliches Hemd 2 Stunden oder 3 Stunden vor dem Turnier und auch 3 Stunden nach dem Turnier nicht auf dem Reitplatz, Abreiteplatz etc. auftauchen. Mhm. Das wird auch sehr gepflegt, weil das gehört für mich dazu.
Die Tradition. Mhm.
Die Tradition gehört dazu. Das ist für mich nicht nur das Pferd, die ganze Geschichte Pferd gehört dazu. Und für mich natürlich die amerikanische Geschichte, Pferdegeschichte. Mhm. Die sehr, sehr wichtig für mich war und die mich auch sehr geprägt hat, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und die Leute, die mich dahin gekriegt haben, ohne die wäre ich nicht da, wo ich heute bin.
Das heißt, du hast viel investiert in deine Ausbildung, indem du bei verschiedenen Trainern warst und da viel mitgeritten bist.
Ich habe bei vielen Leuten umsonst gearbeitet, habe im Trailer gelebt oder für Essen gearbeitet die ersten Jahre, um einfach zu lernen. Mhm. Das ist eins der wichtigsten Faktoren. Wenn ich nicht in der Lage bin, mich vom Ego so weit runterzuschrauben, dass ich wirklich, und da gehört auch dazu, Ställe auszumisten. Mhm. Wenn ich für jeden Stall, den ich in meinem Leben ausgemistet habe, $1 kriege, wäre ich Multimillionär. Das gehört dazu.
Ja, man muss sich da hocharbeiten. Ne? Also
das ist eine sehr wichtige Sache. Und das, wie auch beim Pferd, das fängt langsam an. Und dann wird man irgendwann zum Spezialisten. Mhm. Irgendwann entscheidet man, man geht in die Richtung, genau wie beim Pferd in der Grundausbildung. Für mich gibt es nur eine Grundausbildung, das ist eine gute Grundausbildung. Wo ich dann hingehe, in welche Richtung, das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber grundsätzlich ist die Basic für mich das Wichtigste im ganzen Sport. Mhm. Oder in der Freizeitreiterei. Weil für mich ist es wesentlich wichtiger, einen guten Freizeitreiter auszubilden mit Verständnis, der vielleicht keine blaue Schleife gewinnen will, aber trotzdem Erfolg hat, sein Pferd nicht kaputt zu machen. Mhm. Oder zum Lethargen zu machen. Oder es mit Micromanagement so nervös zu machen, dass es nicht mehr in der Lage ist, normalen Gedanken zu fassen.
Was meinst du mit Micromanagement?
Unfokussierte Hilfengebung, zu schnelle Hilfengebung. Sie reiten nicht dahin, sie haben keine Meinung, sie haben kein Selbstbewusstsein, was eine sehr wichtige Sache im Reitsport ist. Man sollte schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben, kann man aber nur kriegen, wenn man Erfahrungswerte hat.
Ja, man fühlt sich souverän, wenn man sich sicher fühlt, und sicher fühlt man sich, wenn man ein Know-how hat. Ne?
Also, ja. Warum versagen die meisten Leute auf dem Zirkel?
Weil sie keinen visualisieren, wahrscheinlich keinen Kurs.
Genau, das ist der Punkt. Haben uns die herkömmlichen Reiter voraus. Die haben ihre Buchstaben an der Wand.
Ja.
Im Cutting-Sport ist es noch simpler. Im Regelbuch steht the cutter works the cow. Mhm. Da steht nicht drin, das Pferd arbeitet, das Rind. Da wird ja auch mal gesagt, das Pferd arbeitet, das Rind. Das ist absoluter Blödsinn. Mhm. Ein Cutting-Pferd liest die Körpersprache des Reiters. Wenn ich nicht in der Lage bin, in einer großen Arena über 30, 35 Meter meine Hand runter zu machen für 15 Sekunden, dann... Und ich muss in der Lage sein, mein Pferd über den Sitz, Körperspannung und über meine Schenkel reiten. Wenn ich das nicht kann, brauche ich nicht in Cutting gehen.
Und wie kam es dann, dass du dann nach USA gegangen bist? Also du warst eine ganze Zeit tätig in Deutschland.
Bis 2000, Anfang 2000 oder Ende 2000, haben meine erste Frau und ich den Plan, die war auch sehr amerikanisch fixiert, sagen wir es mal. Die hatte vorher in Arizona gearbeitet, war total begeistert. Pferdefrau, hat auch im Cutting-Sport ein bisschen was gemacht, die Jutta. Und dann sind wir rübergegangen, weil wir Sport machen wollten, weil wir besser werden wollten. Weil es gibt da so einen alten Spruch, der Dialog verändert sich, wenn du dich mit den besten Leuten an den Tisch setzt und über die Sache sprichst. Mhm. Und wenn man mit den besten Leuten der Welt zusammenradet, merkt man eigentlich, wo man ist. Und glaub mir eins, die ersten 2 Jahre war das sehr deprimierend. Und wenn ich meine erste Frau nicht gehabt hätte, die leider dann nach ein paar Jahren verstorben ist, wäre ich da auch nicht gewesen, wo ich heute bin. Mhm. Da bin ich ja auch heute noch sehr dankbar drum. Weil die ersten 2 Jahre musste ich erstmal nicht neu reiten lernen, aber ich habe gelernt, mit den Fehlern, wo wir hier wegkommen, und keiner wirklich, weil du bist der Einäugige unter den Blinden, sage ich mal, das funktioniert nicht in USA.
Dass die Konkurrenz natürlich viel stärker.
Klar, da hast du auf einmal am Wochenende Klassen 80, 90 Pferde in einer Klasse oder auf den großen Shows hast du 200, 300. Da haben wir manche Klassen, wir haben jetzt vor ein paar Wochen jetzt gerade ein Turnier gehabt, da haben wir mit der einen Klasse morgens um 9 Uhr angefangen und waren nachts um 3 Uhr fertig mit einer Klasse. Das war eine 4-jährige Klasse.
Und du hast dich dann in den USA relativ auf Cutting spezialisiert, oder?
Ja, doch. Also Cutting war schon immer meine Passion. Da habe ich am meisten Spaß dran gehabt. Habe aber auch extrem outside of the box irgendwo geschaut. Also mich hat Cowhouse interessiert, mich hat Cutting interessiert. Ich habe auch viele Leute gefragt. Immer, ich gehe überall hin, wenn ich was Neues sehe, frage ich. Es interessiert mich. Also ich habe Spaß am Pferd grundsätzlich. Es gibt Sachen, Disziplinen, da habe ich nicht so viel Spaß dran in den USA. Aber grundsätzlich, ich sag mal, ich habe Dressurpferde drüben oder das Fall von meiner Frau genauso eine Dressur reingeschickt wie im Cutting-Sport. Ich habe Training-Schüler, wir machen eigentlich ziemlich alles. Wobei hauptsächlich wir schon in die Cutting-Richtung gehen.
Vielleicht willst du mal kurz in ein paar Worten simpel zusammenfassen, was denn Cutting ist, für die, die es jetzt noch nicht genau wissen.
Als Sport?
Ja, einfach kurz die Disziplin erklären.
Cutting ist eine Sportart, wo ich in der Lage sein muss, in 2,5 Minuten 2 bis 3 Rinder aus der Herde abzutrennen und sie von der Herde fernzuhalten. Das heißt, ich sollte in der Lage sein, für 10 bis 15 Sekunden, maximal 20 Sekunden, das Einzelrennen von der Herde fernzuhalten. Mhm. Da gibt es natürlich extreme Fehler, wenn mich das Pferd, das Rind über den Haufen rennt oder unter meinem Hals durchläuft, gibt es 5 Minuspunkte. Also es gibt viele Punkte im Minusbereich. Wenn ich meine Hand hochnehme, weil meine Hand muss in dem Moment, wo ich das Rind abgesondert habe von der Herde, unten bleiben, um zu zeigen, dass ich in der Lage bin, über meine Körperspannung mit dem Pferd zusammen dieses Rind von der Herde zu halten. Das ist eigentlich für mich eine der schönsten Sportarten, weil sicherlich kann ich vieles trainieren. Nur dann kommt natürlich der Ausdruck des Pferdes dazu, was ich nie trainieren kann. Mhm. Es gibt Pferde, die liegen zitternd flach vor diesem Pferd, vor diesem Rind auf dem Bauch. Das sind Sachen, die kann man nicht trainieren.
Das Adrenalin, weil sie dafür gezüchtet werden. Die merken ja wirklich, das ist ja wieder Border Collie. Die wollen das.
Das ist der Punkt. Ich habe Pferde gehabt, die habe ich nie trainiert. Die habe ich angeritten, dann bin ich das erste Mal an eine Maschine rangegangen, an eine Cutting-Maschine, und habe die nach links geschickt. Das Pferd ist darüber gerannt, die Maschine blieb stehen, die haben gestoppt. Alles, was ich gemacht habe, ich habe denen gezeigt, wo sie hingehören, eine Position gegeben, aber die konnten cutten. In Anführungszeichen. Also jetzt nicht in der Technik, aber grundsätzlich haben sie von Natur aus diesen Instinkt gehabt, dahin zu laufen, wo dieses Tier oder Maschine in dem Falle hinläuft. Das macht das Cutting natürlich sehr einfach. Das ist genau wie wenn ich ein Reining-Pferd habe, was Talent zum Stoppen und zum Drehen hat. Und in der Natürlichkeit am Rind ist es natürlich eine der schönsten Sportarten, weil das ist die einzige Sportart oder die einzige Sache, die man nicht trainieren kann, diesen Ausdruck.
Ja, und das mit der tiefen Hand, das haben wir ja in keiner Westernreitdisziplin, wo das so abgestraft wird, wenn du die Hand hebst. Natürlich in der Pleasure wollen die gerne tiefe Hand und Slack sehen. Und du hast ja selber gesagt, es gibt diese Minuspunkte, Penalties, sobald du die Hand hebst. Und das ist natürlich schon echt, dann muss das Pferd das ja auch ein bisschen wollen. Klar, Schenkel, Gewichtshilfe hin und her.
Da gehört natürlich auch sehr viel Respekt dazu. Wir müssen uns über einiges, die Pferde haben gelernt, das zu respektieren. Sie haben gelernt, auf die kleinsten Gewichtshilfen zu lesen. Und sie natürlich auch zu respektieren. Mhm. Weil viele fragen mich ja, wie bringst du deinem Pferd ein Stoppen bei? Gar nicht. Ich bringe meinen Pferden bei, mich zu respektieren und meine Hand zu lesen und nicht meine Hand zu benutzen. Weil wenn ich mein Pferd so weit weich vorne habe und nachgiebig und mich lesen kann und ich da runterreite und das Pferd hat gelernt auf Ho, sag ich mal, dass, wenn man das Wort jetzt benutzen will, auf meinem Sitz und Ho, das zu lesen und einzusetzen und nicht durch meine Hand durchläuft, benutzt es seinen Hinterteil. Das ist eine ganz simple Sache. Mhm. Jetzt kommen wir wieder zum sehr wichtigen Spruch, simplify your system. Mhm. Reiten ist nicht kompliziert, deswegen ist es so schwierig.
Habe ich auch noch nicht gehört.
Ja, ist so.
Man kann ja ein bisschen sagen, das Cutting ist ja schon in eine gewisse Form Teamsport, weil man hat ja 4 Leute, die einem helfen, die Cornermen und die Turnbacks.
Bedingt, ja.
Also, aber wenn die dir nicht helfen, hast du schon ein Problem, ne? Wie ist das so?
Ja, sicherlich, das gehört natürlich dazu. Hier, sage ich mal, teilweise sieht man halt die Unerfahrenheit, dass die Leute nicht richtig helfen können. In den USA haben wir natürlich unsere Teams, das sind auch Mitbewerber, aber unsere Freunde. Und das ist das Schöne an dem Sport, jeder, der hilft dir auch. Da geht keiner rein und das ist ein Gentle Agreement. Das würde sich nie einer trauen, da drüben reinzugehen und dir absichtlich nicht zu helfen. Oder einen Fehler macht jeder, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Jeder macht mal einen Fehler beim Helfen auch oder drückt zu viel oder was auch immer. Aber der Reiter gibt schon grundsätzlich vor, weil wir lesen ja vorher die Herde. Das heißt, wir schreiben uns alle Rinder auf. wo wir meinen, die sind gut, da sind wir ab und zu mit richtig gut und meistens sind wir da ganz schlecht mit.
Ja, das heißt, man muss ja ein Auge für die Rinde entwickeln.
Das ist eine sehr wichtige Sache, das gehört da auch zum Kaufsens. Hm. Aber grundsätzlich die Helfer, denen sage ich, was ich will, wie ich es will, wann sie mir helfen, wann sie mir nicht helfen. Die meisten von diesen Helfern, die uns helfen, kennen die unsere Pferde auch. Hm. Und die kennen unsere Schwächen oder die Schwächen des Pferdes. Hm. Das heißt, auf der meistens linken Seite sind sie ein bisschen aktiver, auf der rechten, bei vielen Pferden ist ja so, sind rechts ein bisschen schwerer oder schwächer, nicht schwerer, schwächer, machen sie halt ein bisschen weniger. Und wenn man mal sieht, dass man so ein bisschen aus dem Timing rauskommt, dann helfen sie ein bisschen mehr, um das Rennen wieder dahin zu stellen, wo das Pferd vielleicht ein Minus gehabt hat.
Aber dann wirst du ja wahrscheinlich wissen, okay, ich habe ein, es gibt ja so, ich war beim Benny Gutrone, sehr erfolgreicher Cowhorse-Trainer, und der hatte einen Wallach, der war umso besser, umso schwieriger das Rind.
Oh ja.
Ne? Also ich glaube, die riecht, aber das ist ja dann auch wieder dein Job zu finden, okay, ich habe wirklich das Pferd, das kriegt jedes Rind hin, und dann kann man auch mal Risiko gehen und sich das schwierige Rind nehmen. Oder ich habe das grüne Pferd und nehme mir, ich habe gesehen, dass das ruhige Rind, dann nehme ich mir eher das. Das ist ja auch viel Taktik, oder?
Das ist sehr viel Taktik, aber grundsätzlich reitest du ja nur für eine Person. Hm. Nämlich für dich selbst.
Aber du möchtest ein Erfolgserlebnis auch fürs Pferd.
Naja gut, aber wenn dein Pferd vernünftig trainiert ist und du gehst aufs Turnier und du stellst das Beste, für mich zählt immer, zu Hause trainiere ich 150% und ich reite auch zu Hause, als wenn ich Turnier reite. Ich verändere mein System nicht. Mhm. Wenn ich aufs Turnier gehe, reite ich auch zu Hause so. Mhm. Das ist sehr wichtig, weil ich möchte nie aufs Turnier gehen und mein Pferd stellt dann fest, dass ich zu anderen Personen werde, die jetzt auf den Turnierplatz kommen und auf einmal werde ich total steif oder meine Hände gehen höher oder was auch immer es ist. Oder ich reagiere, anstatt das zu lesen, was vor mir passiert. Excuse me. Das sind halt Sachen, die den Show-Erfahrungen auch sind.
Ich habe ja festgestellt, als ich dann beim Cowhorse-Trainer in Kalifornien war, das Cutting ist ja wirklich mit Abstand, das wissen wir Deutschen gar nicht so, das lukrativste und größte Branche vom Westernreiten weltweit, sprich in Amerika, oder? Also das ist ja viel größer wie Reining zum Beispiel.
Ja, das ist nicht vergleichbar. Wobei jetzt die Reiner die letzten Jahre durch Leute wie Taylor Sheridan oder so, die sehr viel Geld, jetzt eine Million da reingeschmissen haben, aber das ist halt auch ein sehr kleiner Sport. Der Cutting-Sport ist A größer und wird von den Leuten natürlich auch sehr promotet. Es sind auch sehr viele Leute, die viel Geld ausgeben. Auf dem Futurity kostet das Startgeld $5,000 pro Pferd.
Okay, und wie viel sind da in den Vorläufen?
In den Vorläufen letztes Jahr waren wir knapp 700, glaube ich.
Ist es denn so, also ich denke mir das immer, ich weiß nicht, ob das ein Vorteil, ein Vorurteil ist, dass... Also ich bin auch schon mal Cutting am Mutual Cup für Deutschland geritten. Ich habe es ein bisschen gemacht. Ich bin weit davon entfernt, das zu können. Aber ich kann mich auch im Feld halten, nennen wir es mal so. Ist es nicht so, dass es, wenn du Geld hast und sportlich bist, deutlich einfacher ist wie Reiningreiten? Wenn du ein richtig gutes Cutting-Pferd hast und einen richtig guten Trainer, der sitzt noch auf dem Pferd und brüllt dir zu, Hand hoch, Hand runter, nimm das Rind. Also es ist schon mit einem guten Pferd, natürlich, alles auf hohem Level ist schwierig, aber es ist schon, das macht ja auch richtig Spaß, es ist dann schon gut zu realisieren, oder? Für den Amateur.
Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe über den Fokus. Ich sehe natürlich als Amateur, wo meine Kuh hinläuft. Mhm. Und wenn ich es nicht sehe, habe ich einen Trainer, der es sieht. Das hilft schon. Aber jetzt kommen wir wieder zu diesem Habit zurück. Dadurch, dass wir unsere Leute trainieren können, auch in der Arena, und denen auch zurufen können, wo sie hingehören oder was sie machen sollen, entwickeln diese ja auch so einen Modus, im Prinzip so ein Habit, wo sie lernen, durch das, was wir ihnen sagen, das immer wieder zu wiederholen. Irgendwann werden sie selbstständig. Das ist der Moment, wo sie dann flügge werden und lernen, alleine zu reiten. Also ich mache das schon mit meinen Einsteigern, die coachen wir sehr extrem. Und nicht nur ich, meine Trainerfreunde drüben, die helfen. Da sind wir auch sehr, sehr extrem. Also nicht nur ich, sondern die Trainer, das ist nicht nur der Haupttrainer, der Maintrainer, mit denen sie
anreisen
oder bezahlen oder wie man es auch nennen will, sondern die anderen helfen auch. Weil da ist es ist schon ein Familiensport da drüben. Wir wollen, dass diese Amateure besser werden. Wir wollen einen Markt schaffen, wo diese Amateure, und die werden immer mal wieder wechseln, Kunden wechseln immer, das ist so. Und da ist aber in den USA, das ist so, das passiert halt, das ist normales Leben. Ein Kunde geht von einem Trainer zum anderen, mal mehr, mal weniger. Ich habe Kunden, die habe ich 25 Jahre. Du hast Kunden, die bleiben ein halbes Jahr. Mhm. Die gehen wechseln zum anderen Trainer, weil nicht jeder kommt mit jedem klar. Aber grundsätzlich sind alle Trainer auf dem Turnier eigentlich darüber, vor allen Dingen im Amateur- und Jugendbereich, sehr erpicht, diesen Leuten zu helfen. Das heißt, jeder, auch wenn das nicht sein Kunde ist, hilft trotzdem sehr extrem.
Und man darf es ja tatsächlich, also eigentlich laut Rulebook darf man ja in Trail und Raining nicht reinrufen als Trainer. Und bei euch darf man es tatsächlich.
Ja,
ne?
Du glaubst es.
Und es ist natürlich, glaube ich, gerade für Männer, ich habe es ja gemacht, ich habe auch Teampenning gemacht, du bist ja Sky High, das ist ja wie eine Droge.
Das
also
ist
das macht
Schnelle,
schon
ja.
richtig Spaß.
Ja, das ist schon eine andere Welt.
Das ist schon wirklich Adrenalin pur, ne? Mit einem guten Pferd. Und es ist, glaube ich, auch, was wir wirklich viele in Amerika, gibt es ja diese großen Rancher, Großgrundbesitzer, die natürlich ein bisschen größer sind wie Deutsche. Da ist es ja auch Prestige, in Anführungszeichen, dass man ein Cutting- oder ein Roping-Pferd hat, weil es einfach zur Tradition gehört in den USA.
Da ist da, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Tradition wird sehr, sehr gepflegt.
Mhm.
Egal, was es ist, ob es das, wir sponsern ein Cowgirl Hall of Fame oder Cowboy Hall of Fame etc. etc. Jedes Jahr werden die besten Pferdeleute. Ich habe irgendwann mal bin ich nominiert worden für ein Achievement. Das hat ja nichts damit zu tun, dass du Fraternity Champion bist, sondern dass du deine Brillanz im Showpen, wie du deinen Leuten hilfst, dass du gut im Geschäft bist.
Mhm.
Das wird geordnet. Also diese alten, wichtigen Sachen, die heute leider, diese Cowboy-Etikette, die wird leider in den meisten Sportarten nicht so dargestellt im Westernreiten.
Mhm.
Aber wie gesagt, man sieht das oft, die kommen aus der Arena, reißen sich ihren Hut runter und setzen den Baseball-Cap auf.
Mhm.
Das würde bei uns nie passieren.
Mhm. Also ein bisschen mehr Tradition und Etikette in dem Sinne und alte Werte im positiven Sinne. Ne?
Also ja, ist auch wichtig, weil die Rinderzucht gehört dazu. Das Ganze ist wahrscheinlich auch durch die Rinderzucht und natürlich später auch durch die Ölgeschäfte, wo richtig reiche Leute ihre Cowboys genommen haben und haben gesagt, so, ihr macht das und wir werden Geld auf euch. Und letztendlich ist es ja primär irgendwo so entstanden, dass irgendwelche Cowboys zusammengekommen sind oder Ranch-Foremänner, die gesagt haben, mein Pferd ist das bessere Pferd und so ist das Ganze mal entstanden.
Mhm.
Viele andere Sachen haben sich aus Cowhorse oder aus der Vaquero-Geschichte aus dem Cowhorse oder aus dem Cutting entwickelt.
Mhm.
Das könnte ich ganz böse sein und sagen, das Raining hat sich aus Cutting und Chaos entwickelt.
Ist ja die Drywork von der Cowhorse, ne?
Ja, das ist der Punkt. Das hat sich irgendwann mal daraus entwickelt.
Ja, also ist noch der Ursprung der Arbeitsreitweise, was mittlerweile natürlich in der höchsten Sportform perfektioniert
ist. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Mittlerweile ist das alles so extrem geworden. Die Böden müssen perfekt sein, dies muss perfekt sein, die Richter müssen perfekt sein, etc. etc. Das gehört alles dazu. Das ist eine Uhr, die permanent schlägt, man muss aufpassen und dann kostet natürlich auch alles viel Geld.
Mhm. Ist denn... Ich finde immer, also ich habe ja Cowhorse trainiert 3 Monate in USA. Man macht es auch total Spaß, aber ich finde es unheimlich schwer in Deutschland zu realisieren, weil wir andere Rinder haben. Die sind ja schon viel mehr Menschen gewöhnt. Die arbeitest du dreimal, dann bleiben die stehen. Also das ist in Deutschland schon alles schwerer zu realisieren, oder?
Also wie ich meinen Stall vorher jetzt noch hatte, den wir jetzt im Dezember, habe ich meine ganze Darstellung ein bisschen verändert im Stall. Da habe ich jedes Jahr im Schnitt 2500 Rinder gebraucht.
In Deutschland.
Für 30 Pferde.
Ja, das zeigt ja die Verhältnisse. Ne? Also das ist ja in Deutschland nicht zu realisieren. Also.
Aber eins meiner besten Pferde, da ist meine erste Frau North Texas Champion mitgeworden. Wie sagte Bill Freeman, der damals noch gelebt hat, das war mal ganz lustig, der sagte, das ist das erste Pferd, was richtig gut an Milchkühen trainiert worden ist. Weil den hat meine Frau und damit habe ich hier trainiert.
Ja.
Uwe Nido Stadek, wie er noch gelebt hat, hat ihn damals angefangen. Und ich habe ihn dann gefinisht und meine Frau hatte gesagt, entweder kommt er mit oder es gibt eine Scheidung. Und ich hatte gutes Geld für den geboten gekriegt, bevor wir geflogen sind. Und da haben wir uns dann geeinigt, dass wir uns nicht scheiden und haben den dann mitgenommen. Der lebt heute noch, der ist 25 mittlerweile. Also man kann es schon machen. Ist natürlich mehr Arbeit. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich reiterlich sehr, sehr gut bin, kann ich viele Sachen überbrücken im Rinderbereich. Das heißt nicht, dass man nicht Rinder braucht auf Dauer.
Mhm.
Aber wenn ich reiterlich sehr, sehr gut bin, kann ich viele Sachen durch meine reiterliche Darstellung schon extrem besser machen.
Weil in Deutschland ist die Cutting-Szene ja schon eine der kleinsten, weil es halt so aufwendig ist, leider. Ne? Also.
Naja, was heißt aufwendig? Es fühlt sich immer leider keiner dafür zuständig, was zu machen. Damals in Oxbows haben wir das ja auch gemacht. Da haben wir hunderte, auch tausende Rinder gehabt übers Jahr gesehen. Und wir haben viele Leute, die zu uns gekommen sind, weil wir halt immer Rinder da gehabt haben.
Mhm.
die breite Masse will sich da halt nicht mit auseinandersetzen. Und es finden sich leider keine Leute, die sagen, okay, wir bauen hier einen Stall. Es gibt, glaube ich, einen Harz im Stall irgendwo, die sehr viele Rinder haben, wo man Rinder, da macht der Jörg Pasternak wohl ganz erfolgreich öfters was da. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Aber da gibt es Anlagen, wo Rinder sind. Und wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet und was hinstellt, früher hat man mal irgendwann gesagt, du baust einen Raumpen, du stellst Kühe rein und die Leute kommen von ganz alleine. Und da ist eine Menge Wahrheit dran.
Das stimmt.
Wir müssen uns auch nichts vormachen. Die Cutting-Klassen auf der Amerikaner zum Beispiel sind die Hausklassen. Die Leute wollen das sehen. Oder die Chaos-Klassen. Hm. Viele Leute reisen nur dafür an.
Publikumsmagnet.
Das ist einfach für die breite Masse, die nicht im Sport irgendwo mit drinne hängt, egal in welcher Disziplin, ist das einfach Rinder und Cowboys. Das gehört einfach zusammen. Das ist so das Marketing auch.
Das stimmt. Ich meine, es ist natürlich auch wirklich sehr actionreich und gerade Cutting ist ja ähnlich wie beim Springen sehr leicht zu verstehen. Ne? Also verliert er die Kuh oder nicht? Das ist ja schon der erste Kick bei. Ne?
Ja.
Springt das Pferd da hin und her im positiven Sinne oder nicht? Ne?
Sieht ja auf der Amerikaner oft genug, dass die Leute die Kuh anfeuern. Was ja schon ein bisschen böse ist. Es passiert, ne? Aber da ist wieder die Unwissenheit. In Europa, in den USA passiert das halt nicht so, weil die Geschichte halt auch gelernt wird, was da eigentlich abläuft. Hier ist diese Geschichte gar nicht so vorhanden.
Das ist dann eher eine Attraktion. Also
ja, es ist Cabo-Leben, das, was ich gesagt habe. Du baust einen Raumpen, stellst Kühe hin und Leute kommen zum Zuschauen. Die wollen es sehen, die haben Spaß dran. Und wenn es dann noch richtig gemacht wird und vernünftig dargestellt wird, dann ist es natürlich eine super schöne Sache.
Das stimmt. Also, weil es den Pferden halt auch wirklich Freude bereitet. Also nicht nur den Reitern, sondern auch den Pferden.
Ja.
Und wie bist du jetzt in den USA aufgestellt? Du hast eine eigene Anlage?
Ich habe eine eigene Anlage in Walsboro. Vorher war ich in Münster. Bis Dezember letzten Jahres war ich in Münster, Deutschland. Ist die Partnerstadt von Münster in Deutschland. Auch sehr viele deutsche Stämmige. Da hatte ich einen großen, was heißt einen großen Stall? Mein Stall ist jetzt nicht viel kleiner. Aber ich habe halt hauptsächlich viel Cutting gemacht und im Schnitt so zwischen 28 bis 35 Pferde im Training gehabt.
Und mit wie viel Co-Trainer?
Ein. Und mehrere Praktikanten, die halt abgaloppiert haben, Pferde weggesattelt oder abgesattelt, aufgesattelt, gewaschen etc. Teilweise haben wir zu vier, teilweise zu sechs, teilweise haben wir es zu zweit gemacht.
Boah, das ist aber...
Das ist Arbeit.
Ja, das hört sich so an. Und du hast jetzt ein bisschen verkleinert, hast du gesagt, also
pferdetechnisch. Ja, pferdetechnisch habe ich verkleinert. Ich habe einfach, bin auch ganz ehrlich, habe jetzt nicht mehr, das heißt nicht mehr den Elan. Ich bin an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich habe eigentlich so ziemlich alles gewonnen, was ich gewinnen wollte.
Mhm.
Wir müssen uns auch nichts vormachen, um die großen Futurities zu gewinnen, brauchst du einfach ein Pferdematerial und Kunden, die sehr, sehr viel Geld ausgeben.
Mhm.
Wir haben alle, ich habe auch sehr gute Pferde gehabt, die irgendwo hingelaufen sind und auch mitgelaufen sind. Aber das ist schon ein Maß, wo ich nicht mehr hin will heute. Ich will Spaß an meinen Pferden haben, ich will eine gute Arbeit machen, habe das Ganze auf 10 Pferde runtergeschraubt, mache sehr viel Kurse weltweit, von Südafrika bis Dänemark und auch in den USA. Ich bin jetzt wieder in Utah, ist demnächst wieder, mache da einen sehr schönen Kurs. Auf der Basic Cutting Focus Horsemanship.
Mhm.
Für mich bedeutet nicht, wenn ich einen Cutting-Kurs mache, dass wir einen reinen Cutting-Kurs machen. Ich versuche den Leuten darzustellen, wie sie ihr Reiten verbessern können durch das Medium Rind oder auf einer Cutting-Maschine. Weil viele Leute lernen die Wahrheit kennen. Ob sie wirklich anhalten können, ob sie wirklich auf den Punkt drehen können. Und nicht nur, weil sie irgendwo anhalten wollen, sondern weil sie jetzt einfach selbst sich ein Maß setzen können und lernen, was es bedeutet, sich selbst ein Maß zu setzen. Weil ich habe festgestellt, in den letzten 20 Jahren in Deutschland, die meisten sind doch sehr große Selbstbetrüger.
Sind nicht ehrlich zu sich selber, oder?
Ja, sie haben keine Maße.
Mhm.
Die meisten trainieren nicht mit Maß. Woher soll ich denn besser werden, wenn ich nicht weiß, wo mein Maß ist?
Das stimmt.
Das ist eine der wichtigsten Sachen, die von den besten Trainern der Welt. Ich war bei einigen... Al Dunning habe ich auch mal zugedacht, das auch mal sehr schön gesagt. Du galoppierst durch die Arena, sagst so und hältst an und du hast, weißt gar nicht warum. Oder warum hast du an diesem Punkt angehalten? Die meisten können dir da keine Antwort drauf geben.
Hm.
Das ist einfach ein Instinkt, ein Bauchinstinkt, wir halten jetzt mal an.
Ja. Ja, das ist natürlich ein Prozess, das alles zu entwickeln.
Das dauert Jahrzehnte teilweise. Das dauert Jahrzehnte, weil wenn man die Reining jetzt mal wieder nimmt, wenn ich einen Reiningradar sehe, der einen guten Reiningradar sehe, der in die Arena radet, der ist so in Sync mit der Pattern Und das Pferd liest den so extrem, weil der die Pattern liest. Hm. Weil der seinen Fokus so extrem auf diese Pattern gelegt hat und das Pferd durch sein Training, jahrelanges Training, gelernt hat, diesen Fokus durch seine Körperspannung zu lesen, dass dieses Pferd so extrem in schnellen, langsamen Zirkeln, Stops, Turner, Rollbacks, alles was dazugehört, den so extrem lesen kann. Hm. Am langen Zügel.
Ja, und ich sage immer, ein guter Trainer hat auch noch Plan B und C im Rucksack und kann schnell umswitchen. Ne?
Ja, muss er.
Und das ist natürlich was, was vielen Amateuren schwerfällt, zu Recht, weil das hat ja viel mit Erfahrung zu tun. Dass die dann nicht schnell genug umswitchen können, wenn Plan A nicht funktioniert. Ne? Was ja auch normal ist, ja bei allem so. Man braucht ja Erfahrungswerte, um dann den großen Rucksack zu packen.
Ein guter Trainer hat mal zu mir gesagt, da lachen immer viele drüber, der hat mal zu mir gesagt, der beste Plan ist, keinen Plan zu haben. Weil immer, wenn du einen Plan hast, taucht immer wieder ein neuer auf. Und ja. Die Pferdewelt, Pferdetraining verändert sich von Tag auf Tag. Was heute, ich sag mal, links war, funktioniert noch lange nicht morgens rechts.
Ja, oder beim umgekehrt. Anderen Pferd. Ne?
Oder beim anderen Pferd. Mhm. Das ist halt für mich ein Horseman, und das musste ich auch lernen. Ich habe auch immer gedacht, egoistisch wie ich war, oder ein Ego, mein Ego war auch sehr groß damals, dass man mit 25 Horsemen ist, und da ist man nicht. Man braucht Jahrzehnte dafür und man lernt auch heute noch, ich lerne so viel dazu von anderen Leuten oder durch meine eigenen Pferde, weil ich in meinem Leben sehr viel Fehler gemacht habe. Und durch meine Fehler habe ich gelernt, aber das habe ich dir vorhin schon gesagt, ich habe mit den besten Leuten der Welt gearbeitet zum Teil und die haben mich unterstützt, die waren ehrlich zu mir und da hat mein Ego schon echt böse gelitten damals oft genug, weil die mir denn die Wahrheit gesagt haben. Mhm. Nur die Wahrheit gehört in diesem Geschäft dazu. Und wenn ich die Wahrheit nicht abgeben kann, darf ich nicht in diesen Sport gehen. Hm. Weil die Wahrheit stellt sich durch deine Pattern im Sport dar oder durch dein Rind oder durch deine Darstellung oder dann gibt es halt auch in anderen Klassen gibt's ein Zeitmaß. Wenn du nicht in der Lage bist, in einem gewissen Zeitraum eine Sache zu absolvieren, dann fällst du auch hinten runter, egal was du machst. Oder beim Springreiten ist es eine Höhe. Hm. Über das Gute und Schlechte kann man, glaube ich, bei allen Sachen streiten und toll finden oder nicht toll finden. Deine findet das toll. Ich glaube, es, das wichtigste Maß, was wir alle mal wieder, wo wir alle mal wieder auf den Teppich zurückkommen sollten, ist Toleranz. In diesem Sport, vor allen Dingen habe ich festgestellt, auch in Deutschland sehr extrem, das Toleranzmaß ist so ein bisschen schwammig geworden.
Meinst du denn dem Pferd gegenüber oder?
Allem. Pferd, Sportart. Freizeitreiten, die Freizeitreiter hacken auf die Turnierreiter hacken auf den rum, über den Sport oder was auch immer, spielt keine Rolle. Die Toleranz, ich kann mich doch über jemanden freuen, der erfolgreich geritten ist oder erfolgreich im Pferd gearbeitet hat. Mhm. Das war das Erste, was ich in den USA in den 80ern gelernt habe. Wenn du in der Klasse reingehst und da gewinnt einer, dann gehst du dahin und schüttelst ihm die Hand und sagst, super.
Good job. Mhm.
Warum geht das hier nicht?
Ja, dieses füreinander freuen, da ist manchmal die Missgunst. Ne? Also, es heißt ja so schön, Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten. Ne? Aber, also ich finde zum Beispiel, ich kann neidlos anerkennen, wenn jemand besser ist. Ja. Ich weiß genau, welche Fehler ich gemacht habe.
Ja.
Ne? Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich ärgere mich immer ein bisschen, wenn ich denke, dass ich dann falsch gewertet wurde oder umgekehrt. Aber dann ärgert man
auch
sich über sich selber.
Auch das ist ja wieder subjektiv.
Ne? Ja, das stimmt. Das ist ja das generelle Problem in unserem Sport, finde ich. Jetzt bei der
Kategorie nicht ganz so extrem. Doch, da ist es noch extremer. Weil jeder Richter will was anderes sehen.
Aber das ist ja bei uns selbst im Trail. Ja. Die einen Richter geben dir Plus auf das Manöver und der andere Minus ein Halb. Aufs gleiche Manöver, ne? Wo ja. Du denkst, deswegen ist ja wichtig, dass man selber weiß, wo man steht.
Das ist das, was ich mit dem gesunden Selbstbewusstsein gesagt habe. Und dass ich heutzutage, wenn ich in die Arena reingehe, ich arbeite mein Pferd da drin. Ich show mein Pferd nicht, ich arbeite es da drin, als wenn ich zu Hause bin. Mhm. Und entweder ist das Pferd und ich gut genug an dem Tag oder wir sind nicht gut genug. Mhm. Und dann ist es auch wieder subjektiv. Dann kann ich, klar, ich gucke mir auch jedes Mal die Scoresheets an von den Richtern, um da was von zu lernen. Aber grundsätzlich will ich lernen über mich, was ich falsch gemacht habe. Oder, was für mich noch wesentlich wichtiger ist, das passiert halt in den USA, meine Peers, meine Kollegen, die kommen zu mir oder ich gehe hin und sage, was hast denn du gesehen? Mhm. Und dann muss man schon das Ego runterschrauben, weil dann kriegt man meistens die Wahrheit gesagt. Und mitunter erkennt man nicht, dass man vielleicht Fehler macht. Und dann ist es sehr gut, wenn man gute Leute um sich hat. Und das war immer das Schöne in den USA, dass ich auch heute immer noch so liebe und auch sehr schätze, dass die meisten, ich sag mal, dir eine ehrliche Antwort geben. Mhm. die dir vielleicht nicht gefällt.
Genau, das hatten wir ja vorhin, dass manchmal, je nachdem leider, die Wahrheit als unhöflich gilt. Ne? Dabei ist es die Wahrheit, manche wollen sie aber nicht hören. Ne?
Ich habe das früher gehabt, oder was heißt früher, vor Jahren, da habe ich Reitschüler gekriegt, die sind schon 30, 40 Jahre auf dem Pferd gesessen, aber die haben nie wirklich reiten gelernt. Deswegen sind sie ja keine schlechten Menschen, ich bin ja tolerant. Nur das, was ich möchte, sieht anders aus, was die da machen. Da sieht man halt den Unterschied, weil nur weil ich am langen Zügel ein Pferd durch den Wald reite, habe ich mein Pferd nicht unter Kontrolle. Oder ich gymnastiziere es nicht, dann habe ich ein Problem mit meinem Pferd, auf lang oder kurz.
Okay.
Das ist halt eine wichtige Sache.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir noch zu meinen Abschlussfragen vom ersten Teil. Da habe ich jetzt ganz neu im Petto, was ich sehr interessant finde, dass man... Was sagst du selber, sind deine Stärken und was sind deine Schwächen?
Meine Stärken? Ein gutes Selbstbewusstsein habe ich. Meine Schwächen? Da gibt es ganz viele von.
Ja, das ist ja eine schöne Antwort. Viele denken ja immer, gerade die Profis sind... perfekt oder so, aber
es gibt keine Perfektion. Im Reitsport wird es nie eine Perfektion geben. Es wird auch nie das perfekte Pferd geben. Die Schwächen liegen wahrscheinlich bei mir darin, dass ich ab und zu mich im Detail verliere.
Zu viel Kontrolle?
Ja, und nicht mal über das Pferd, sondern über mich. Und mich dann selbst im Kopf so zumacht, dass ich dann, wie man so schön in Deutsch sagt, teilweise die Bäume vom Wald nicht mehr oder den Baum nicht mehr im Wald sehen kann. Das ist halt so, wenn man. Aber ich bin da halt auch ein sehr extremer Perfektionist. Ich versuche alles hundertprozentig richtig zu machen. Mitunter ist man sich da selbst im Weg, glaube ich.
Also ein bisschen Kopfmensch.
Mitunter sehr. Ja, bei bestimmten Pferden ja, bei anderen Pferden komischerweise nicht. Da läuft mir das so aus der Hand raus und dann habe ich Pferde, die sehr intelligent sind und auch mich sehr fordern, sehr sensible Pferde. Da bin ich dann ein extremer Kopfmensch.
Aber da sieht man ja, dass es auch Pferde gibt, die einem mehr liegen oder weniger, positiv wie negativ. Also auch da passt es ja mal besser, mal schlechter.
Naja, das ist eine Tagesform natürlich auch, aber grundsätzlich gibt es Pferde, die sehr intelligent sind. Gibt es ja unter Menschen auch. Es gibt dumme Menschen und es gibt nicht so intelligente Menschen und dann gibt es sehr schlaue Menschen und dann gibt es Genius. Und die gibt es. Ich habe in meinem Leben zwei Geniuses geritten und die waren für mich das... Bessere Pferde gab es für mich nicht. Und dann gibt es halt Pferde, die... Und dann gibt es halt Pferde, wo wir uns sehr viel Mühe geben, weil wir sie sehr gern haben. Aber wissen, dass sie vielleicht nicht gut genug sind. Aber wir ihnen trotzdem eine Chance geben, zu sagen, hey, auch du kriegst das hin. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, die viele Trainer will. Wir müssen nicht immer nach den besten Pferden der Welt suchen. Wir müssen mal anfangen, darüber nachzudenken, Pferde korrekt zu reiten und zu trainieren, dann werden auch aus, das nicht falsch zu verstehen, aus medioker Pferden auch gute Pferde. Und ich trainiere zu 90% nicht für mich, ich trainiere für meine Kunden. Ich muss meine Pferde so trainieren können, dass mein Kunde sie nachreiten kann. Und wenn ich anfange, meine Pferde, und das kann ich auch nur jedem wirklich nochmal ans Herz legen, wenn ich anfange, meine Pferde so zu reiten, wie ich sie haben will, kann mein Kunde sie nicht mehr reiten.
Ja, das ist natürlich was, gerade für die jungen Trainer. Wir sind ja Dienstleister.
Ja.
Und es ist unser Job. Ein guter Trainer ist es dann, wenn das Pferd unter dem Kunden gut läuft. Nicht nur unter dem Trainer. Ne? Das sind ja wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe, wie du gerade gesagt hast. Ne?
Ja. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Und das ist leider, ich muss meine Pferde so simpel machen, dass mein Kunde, der nicht die Zeit hat, das, was wir machen, darzustellen, das nachreiten kann und damit Erfolg hat.
Und dann gegebenenfalls noch auf Turnieren unter Stresssituationen. Ne? Deswegen ja fast noch simpler. Weil ich sage ja immer, im Turnier reiten die meisten Leute, gerade im Amateurbereich, nicht halb so gut. Zu Recht, weil sie nervös sind, ne, weil sie ja, aufgeregt sind.
Da wird aus, ich sag mal, aus Hermann wird auf einmal ein Helmut.
Ja,
und das Pferd sagt, wer ist Helmut?
Ja, genau.
Ja, also, das ist auch in den USA und ist das genauso. Das ist nicht anders. Da gehört natürlich, der Leistungsstress ist überall dabei. Ja. Aber das muss man seinen Leuten auch beibringen. Da gibt es viele Sachen, wie man den Leuten helfen kann.
Ja, und da muss man auch viele Turniere für reiten, auch als Amateur. Ne? Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nee. Also.
Und nur weil ich mal eine blaue Schleife gewonnen habe, heißt das nicht, das ist das Ende der Fahnenstange.
Genau, genau.
Das geht immer weiter. Ja. Das geht immer weiter.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir zu den Abschlussfragen. Was wollte der kleine Uwe als Kind immer werden?
Cowboy.
Cowboy.
Jetzt bin ich auch ganz ehrlich.
Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, die Antwort tatsächlich.
Cowboy.
Und was würde der große Uwe dem kleinen Uwe sagen, was er geworden ist?
Im Herzen Cowboy, im DNA ein Pferdemann.
Ja, sehr schön. Ja, super. Dann vielen Dank. Dann war es das für den ersten Teil. Dankeschön. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.